Werbung.
Werbung.
Du, Andreas,
ja?
Was ist denn der Koro-Werbefokus im Juli?
Ah, gut, dass du fragst. Der Koro-Werbefokus im Juli ist die Eiszeit mit Koro.
Ah, das klingt interessant.
Der Sommer ist ja die perfekte Zeit für alles, was eisgekühlt, erfrischend und lecker ist. Und mit Koro-Produkten können alle kreative Eisideen verwirklichen.
Aha, okay. Du, ich sehe hier im Briefing steht, wir können unserer Community zeigen, wie man mit Koro köstliche Abkühlungen zaubert.
Genau, da gibt's zum Beispiel viele Toppings, die wunderbar mit dem Eisbecher harmonieren. Einfach mal so ein Nussmus-Swirl rein oder gefriergetrocknete Früchte aufs Pistazieneis, das ist herrlich.
Mhm, aber hier steht auch, lasst eure Community an euren liebsten Eiskreationen teilhaben und inspiriert sie für echte Eiszeitmomente.
Ja, genau. Und das habe ich ja auch gemacht.
Ach, und wo?
Ja, bei unserer Bobcast-Live-Tour. Ja, mehr Community geht ja nun wirklich nicht. Hör mal zu, das ist super geworden.
Hi, sag mal, wer bist du denn?
Hi, ich bin Lara.
Du bist die Lara. Wunderbar. Sag mal, Lara, magst du mal meine Koro-Eiskreation probieren?
Ja, klar, unbedingt.
Okay, pass auf. Ich habe hier diese Bio-Nut-Butter-Cups Double Raspberries. Die habe ich 3 Stunden lang ins Kühlfach gelegt. Und jetzt bin ich gespannt, wie dir das Eis gefällt.
Wow, richtig lecker.
Das ist nicht schlecht, oder? Das ist doch wunderbar.
Andreas Fröhlich, bitte auf die Bühne. Andreas Fröhlich.
Oh, Lara, vielen Dank, du hast mir total geholfen. Ich muss jetzt leider los auf die Bühne. Mach's gut, danke dir, ciao.
Danke auch.
Alle Achtung, Herr Fröhlich.
Toll. Ist das toll?
Ja, super. Ja,
und ich habe ja auch schon einen Namen für meine Eiskreation, Kai.
Eiskreation? Aber du hast doch einfach nur den Riegel ins Kühlfach gelegt.
Nein, Moment. Das Eis heißt Fröhlichs frische Fatschtaler.
Okay, na gut. Wenn's dir so Spaß macht, probiert eure eigenen Koro-Eiskreationen aus. Und ich habe dafür auch einen Gutscheincode. Bestellt auf www.koro.com. Und mit dem Code BOBCAST bekommt ihr 5% Rabatt. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Super. Und jetzt ist die große Frage, was lege ich denn als nächstes ins Gefrierfach?
Werbung Ende.
Werbung Ende.
Das ist der Podcast mit Pechlich und Andreas Fröhlich. Das ist der Podcast mit Pechlich und Andreas Fröhlich. Maschinite Fürst.
Hallihallo, wir sind's, die Blonde im Stretchkleid mit den reichlich hohen Hackenschuhen und John Davis, zuständig für die Choreografie. Und wir türen jetzt an die Klopf. Hallo Andreas und willkommen im Bobcast.
Ja, ich grüße dich Kai, schön, dass du da bist.
Ja, auch schön dich zu sehen. Heute blicken wir ja, wie soll man sagen, in die Abgründe der Modewelt.
Mhm.
Und das wird hart, so viel schon mal als Vorwarnung. Deshalb vielleicht erstmal ein etwas leichterer Einstieg. Wie ist so dein Verhältnis zur Mode, Andreas? Bist du so eine Modemaus?
Nee. Nee, ich bin keine Modemaus. Also, was heißt Modemaus? Ich mag Mode natürlich, klar, aber ich interessiere mich jetzt nicht so für Mode. Früher habe ich mich vielleicht ein bisschen mehr dafür interessiert, aber ja, da habe ich dann ausschließlich Mode auf dem Flohmarkt gekauft hier in Berlin. Ich hatte früher schwarze spitze Schuhe und hatte Skihosen an aus den 50er Jahren und große harte Ledermäntel. Das fand ich irgendwie ganz toll. Das mache ich natürlich jetzt nicht mehr, hat sich verändert im Laufe der Zeit. Ich würde sagen, heute kaufe ich mir gerne auch gute Sachen, aber ich kaufe mir dann eben gerne eine wertige, etwas teurere Sache als 10 Billo-Polunder, würde ich sagen.
Ja.
Ich finde, das ist besser.
Ja, du hast schon so einen Stil, würde ich auch sagen. Also wir waren ja jetzt auf Tour wieder, ist ja auch immer interessant, ne? Was hat man für Bühnenoutfits?
Da, du meinst meine Swarovski-Unterhose?
Dann, ja, die ich halt immer sehe backstage. Das weiß super, ob ich will oder nicht. Nee, aber ja, da muss man ja immer so, finde ich, das ist so, da muss man so eine Balance finden, aus dass man sich wohlfühlt, dass du also nicht irgendwie in einem Rokoko-Kleid da aufläufst, was überall zwickt. Aber es muss schon auch ein bisschen so Stil haben, finde ich. Und da darfst du aber auch nicht so ablenken, weißt du, wenn du zum Beispiel so zu komische Sachen anhast, wo immer alle drauf gucken die ganze Zeit, das ist
ja,
auch blöd.
Das ist, ja. Aber was ich immer gerne habe, ich habe immer ganz gerne Jacken an. Also gerade ja, auf der ja, Bühne da. Ich habe dann immer so gerne so eine kleine Rüstung. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber du bist doch modisch auch immer sehr geschmackvoll gekleidet gewesen jetzt auf der Bühne.
Ja, ich versuche dann immer mal so ein paar Sachen. Also ich probiere dann mal sowas aus und dann merke ich schon beim Rausgehen, ach, oh Gott, dieser Pulli war keine gute
Idee. Zwei unterschiedliche Drei-Fragezeichen-Socken an. Das geht gar nicht.
Das stimmt. Das ist ja auch schwierig, so mit Motto-T-Shirts und wenn da so Schriftzüge drauf sind, das nervt ja, das, eigentlich auch, kann man nicht
also
machen.
Also das trage ich zum Beispiel gar nicht. Ich fand, ich weiß noch, dass ich habe irgendwann mal mir meine erste Daunenjacke gekauft oder Anna hat sie mir gekauft und da habe ich gesagt, da darf aber kein Logo drauf sein. Dann hat sie gesagt, ja, da ist überall ein Logo drauf. Und dann habe ich, glaube ich, so eine Eisbergjacke gekauft. Da war so ein ganz kleiner roter, so eine rote Pyramide auf dem Ärmel. Die war so groß, wirklich wie ein kleiner Fingernagel. Ja. Die habe ich dann überklebt. Ich das nicht mochte, irgendwie Logo oder irgendwas durch die Gegend zu tragen. Mittlerweile finde ich das sogar ganz nett, wenn dann irgendwie noch so ein Logo drauf ist. Ich habe mich dran gewöhnt, aber früher fand ich das unter aller Kanone.
Ja, das stimmt. Da war ich auch so in den 90ern tatsächlich eher so grungig geprägt, obwohl ich jetzt, das jetzt gar nicht so meine Musik war, aber das war immer so das Outfit, so mit Cord und solchen, diese Hemden, die so.
Kurt Cobain, ja.
Kurt Cobain. Naja, ja, also das ist natürlich ein Thema und Mode ist ja sehr facettenreich. Das kann ja sehr viel bedeuten. Es ist natürlich ein Stilausdruck. Es ist eine Industrie. Es ist Kunst, würden manche Leute behaupten. Und es ist der Schauplatz der neuen Folge von Brigitte Johanna Henkel-Weithofer Schüsse aus dem Dunkel, die wir uns heute jetzt mal hier vorknöpfen. Wollen wir einsteigen? Soll ich mal anfangen, Andreas?
Mach doch mal, ja genau. Wie findest du denn die Folge, Kai?
Ja, wie finde ich diese Folge? Also pass auf, ich mache hier mal
ich
gar
weiß
nicht so
ja schon, wie du sie
so
findest.
Einen Eiertanz.
Ne?
Ich finde die tatsächlich wirklich echt nicht sonderlich toll. Ich finde die eigentlich in erster Linie ein bisschen langweilig. Die hat so ein, finde ich, so ein Flair von so einer Vorabendserie. Das könnte auch so eine Folge ein Fall für zwei sein. Also hier halt ein Fall für drei. So Matula und Dr. Frank ermitteln in der Modebranche und dann geht's aber doch irgendwie um Aktien und Finanzgeschäfte. Und ich kann wirklich gar nicht so viel mit der Folge anfangen. Die ist weder sonderlich spannend, noch kommt da irgendwie eine tolle Atmosphäre auf, was wir ja immer gerne dann betonen. Und auch dieses Milieu, in der sie spielt, eben diese Modebranche, das ist nicht sonderlich interessant präsentiert. Mhm. Es gibt aber eine groteske Szene, die ist ein bisschen so das schwarze Herz dieser Folge. Und dann bleibt
ich
auch
finde, es ist gar nicht so schwarz. Ich finde es ja, schon eigentlich fast legendär.
Es ist legendär natürlich. Ja. Und wir kommen da auch gleich. Ansonsten sind so ein paar Sachen. Ich finde, Jens hat seltsam viel Druck im Spiel in dieser Folge. Der performt so ein bisschen anders als sonst, war mein Eindruck. Der geht so ein bisschen nach vorne. Weiß ich nicht, müssen wir noch mal ein bisschen reinhören, ob sich das so komplett durchzieht. Und ansonsten sind auch so ein paar Sachen verrutscht. Also Justus sagt, den schnapp ich mir. Und Bob wird nach seinem Dietrich gefragt. Das passiert ja manchmal, obwohl sich das mittlerweile anders etabliert hat.
Ne, das war ja früher noch so. Also das hat sich ja irgendwann dann geändert. Ich würde gerne mal wissen, wann ging es eigentlich wirklich mit der Peter-Dietrich-Zeit los? Weil vorher, das haben wir ja schon mal besprochen, war es eigentlich wirklich immer Bob mit dem Dietrich. Also das ist schon stringent.
Aber okay, gut, so gesehen stimmt. Der Richtige, das kommt
für heutige
später.
Ohren ist es ein bisschen ungewöhnlich.
Genau, ist ein bisschen komisch. Ansonsten finde ich tatsächlich die Musik in der Folge ganz interessant. Jetzt nicht unbedingt immer gut, aber sehr so interessant kuratiert. Also wir haben unheimlich viel Musik von Andres Zeiberts. Unser Shaftman ist wieder dabei. Dieses tolle Stück mit der Wawa-Gitarre. Das klingt wie die Titelmusik aus dem Film Shaft.
Dann und dieses, haben wir schon lange nicht mehr gehört.
Haben wir lange nicht mehr gehabt. Habe ich mich auch gefreut. Dann dieses Berghain-Techno-Stück, wie wir es genannt haben, was in dieser Neuabmischung von der bedrohten Ranch
sehr inflationär eingesetzt war.
War das nicht auch beim giftigen Gockel? Dann am Ende hat dann irgendwie immer noch so ein Huhn gegackert beim letzten Mal. Das ist nämlich genau dieses nervende Stück.
Das kann ja, sein, das stimmt. Genau. Ja. Das ist, oder heißt auch UFO-Techno. Und dann gibt es dieses, was ich gar nicht wusste, was tatsächlich auch Schüsse aus dem Dunkel im Dark-Mix heißt. Das ist den, was diesen Basslauf hat, auch von Cybers, obwohl das ein bisschen zu inflationär eingesetzt ist, finde ich. Das kommt permanent und es bringt dann auch irgendwann ein bisschen so eine gewisse Trägheit rein, weil man sich eigentlich dann so ein bisschen mehr Variation wünscht an musikalischen Themen. Es kommt einmal ein tolles Orchesterstück noch am Ende und dann natürlich ein Stück von Jan Friedrich Konrad. Wir werden es ausführlich besprechen in der berühmten Szene. Ja, also das ist so mein Eindruck. Ich habe noch ein letzter Punkt, weil ich die ganze Zeit dachte, auch immer in der Vorbereitung, Schüsse aus dem Dunkel, bin ich mal gespannt, freue ich mich drauf. Dieser Titel bringt mich permanent irgendwie aus dem Konzept, weil der so generisch ist und irgendwie sowas anderes suggeriert als das, was in der Folge eigentlich passiert.
Man hat auch das Gefühl, der ist grammatikalisch nicht richtig, aber das stimmt. Man muss
immer einmal nochmal drüber nachdenken und deswegen habe ich mir mal drei Alternativen ausgedacht, also Titel, die ich glaube ich besser gefunden hätte. Ich präsentiere die mal und du und die Hörer, ihr könnt ja mal abstimmen. Also mein erster Vorschlag wäre Blutiger Laufsteg. Der zweite wäre Tödliche Kollektion. Oder mein persönlicher Favorit, die Sperrminorität war ihr Schicksal. All das, finde ich, trifft es ein bisschen mehr als Schüsse aus dem Dunkel.
Ja, aber es ist ja, oder Schüsse von der Rampe, gut, hätte auch funktioniert. Aber gut, Schüsse aus dem Dunkel ist schon eigentlich ganz okay. Wir haben es ja auch schon bei der Live-Tour angeteasert, dass wir so ein bisschen Angst vor der Besprechung hier dieser Folge hatten. Ich hatte die Folge aber noch gar nicht richtig gehört. Ich wusste bloß, die steht an und habe wirklich nur mal kurz das Skript überflogen. Ich muss aber sagen, dass ich die dann doch gar nicht so furchtbar finde. Also die ist nicht so schlimm, wie ich vermutet hatte. Aber das Problem ist bei der Folge für mich eigentlich, die ist viel zu überladen mit Infos und mit Hintergründen und Nebenschauplätzen und unnötigen Erklärungen. Ab der Mitte fühlt man sich wirklich komplett, also als Hörer, vollgepackt. Du hast den Eindruck, das ganze Ding säuft unter dir ab, wenn du es hörst. Und deswegen, finde ich, entwickelt sich eben überhaupt kein richtiger Höhepunkt. Alles plätschert und dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Und was extrem auffällt, und ich glaube, das ist bei keiner Folge vorher genauso, der Unterschied zwischen Buch und Hörspiel ist extrem groß hier.
Ah, spannend.
Und das,
okay.
Ja, das könnte natürlich interessant sein, das jetzt hier mal im Bobcast unter die Lupe zu nehmen und das irgendwie zu vergleichen. Aber das Problem ist, ich habe es schon im Buch überhaupt nicht verstanden. Und anscheinend ist es André Minninger beim Bearbeiten genauso gegangen, weil ich weiß nämlich, er hat Kontakt mit dem Verlag aufgenommen, sogar Kontakt zu Brigitte Johanna, um da nochmal irgendwie so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber das hat auch nicht richtig funktioniert. Dann hat er sich entschieden, okay, ich bearbeite das Ganze jetzt um, ich ändere das ein bisschen. Und jetzt ist das Motiv, also warum findet ein Attentat auf ein Model statt und wer ist der Täter? Das ist im Hörspiel jetzt ganz anders. Und so wird es im Hörspiel jetzt, finde ich, auch ein bisschen nachvollziehbarer. Also nicht komplett. Ich habe auch immer noch mehr als 15 Fragen. Aber jetzt geht es einfach mehr um Eifersucht.
Ja.
Und nicht wie im Buch um, und da wirst du erschlagen, Aktienkurse und dann noch Shutdowns, ja, koreanische Hintermänner, weil es gibt da nämlich auch noch so einen koreanischen, was ist denn das, Maskenbildner, glaube ich. Und dann um Wirtschaftsbetrug und irgendwelche Modejournalisten. Das ist jetzt im Hörspiel teilweise immer noch vorhanden, diese ganzen Elemente, aber anders verteilt und alles ein bisschen ausgedünnter. Trotzdem wird es im Hörspiel am Ende genauso eine Telenovella, finde ich, wie im Buch.
Genau, da geht's hinten nochmal, da geht's dann Drama, da gibt's wirklich Drama.
Wir haben hier im Hörspiel haben wir ein paar Po-Muskeln mehr, über die wir über die wir definitiv reden müssen.
Unbedingt, das werden wir tun und deswegen verlieren wir jetzt auch gar nicht so viel Zeit. Vielleicht ein kurzer Blick aufs Cover, ganz interessant von den Farben her, oder? Sieht so ein bisschen aus wie aus so einem Comic rausgenommen.
Ja, gut, das ist dieser Rahmen. Lampe, dieser Beleuchterturm. Genau. Aber was macht dieser Cowboy da rechts? Das ist okay, ja. Das ist eine Western-Modenshow. Das wissen wir, aber warum klettert der da hoch? Und der ist auch nicht so richtig gut gezeichnet, finde ich. Ich weiß, dass Kosmos für dieses Buch ursprünglich ein Modethema wollte.
Ja.
Um die weiblichen Fans mehr anzusprechen, aber Algar Rasch war da überhaupt nicht damit einverstanden und glücklich darüber und hat sich dann am Ende geweigert und das Gerüst gewählt. Also diese Rampe, obwohl es in diesem Buch, die geheimen Bilder, gibt es ein paar Entwürfe von ihr, die genau dieses Modethema aufgreifen.
Ja, interessant.
Aber die waren auch nicht sonderlich überzeugend und auch Algar war damit nicht so richtig glücklich.
Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich weiß, was du meinst mit diesem Cowboy, der ist ein bisschen verwirrend, aber irgendwie hat es so, es ist eigentlich fast die meiste Stimmung kommt auf dem Cover auf irgendwie in dieser Folge. Das finde ich so interessant, da würde ich gerne wissen,
obwohl,
was passiert.
Obwohl, es gibt in dem Hörspiel eine Szene, da auf die werden wir auch zu sprechen kommen, da wird es dann auch spannend, da wird es dann auch irgendwie auch dramatisch und unheimlich und atmosphärisch, aber du hast es schon gesagt, die Atmosphäre, die geht hier ein bisschen flöten. Allgemein.
Hast du ein paar Facts für uns?
Ja, erschienen am 5.8.96, genau wie Späte Rache übrigens.
Richtig, gleich, ne? Also genau, die kommen zur gleichen Zeit raus.
Von BJHW, der Guten. Genau.
Dann haben wir jetzt alles, bis auf den Klappentext und den lese ich jetzt. Mit einer flotten Bühnenshow präsentiert die erfolgreiche Modedesignerin Sally Sampson ihre neue Kollektion. Bei der Westernmode passiert es. Ein Model bricht von einem Schuss getroffen zusammen. Ein kaltblütiger Anschlag? Wem war die junge Frau im Weg oder war es ein Ablenkungsmanöver? Gibt es eine Verbindung zwischen dem Schuss und den geraubten Entwürfen aus Sally Sampsons Tresor? Für Justus, Peter und Bob, die drei erfolgreichen Detektive aus Rocky Beach, gibt es nur eine Möglichkeit, dem Täter auf die Spur zu kommen. Sie müssen sich als Model bewerben. Ja, das müssen sie und genau darüber werden wir natürlich ausführlich reden.
Werbung.
Werbung.
Kai, du?
Ja.
Schnäuzelchen, wünschst du dir manchmal auch eine Person an deiner Seite, die dich so gut versteht
wie niemand sonst? Also jemand, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt?
Wie, Moment mal, habe ich das schon mal gefragt?
Ja, ständig, Andreas.
Ach, okay. Und wünschst du dir manchmal auch eine Person an deiner Seite, die dich so gut versteht wie niemand sonst? Jemand, der dir den Rücken frei hält
und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt?
Das gibt's ja gar nicht. Habe ich das echt schon ein paar Mal gesagt? Echt, ja?
Ja, du machst halt Werbung für Shopify.
Ganz genau. Die machen eben im Bereich Online-Business auch einen verdammt guten Job. Die perfekte Lösung für Online-Business ist Shopify.
Dann erklär doch bitte nochmal für alle, die das nicht kennen, worum es geht.
Okay, also pass auf. Viele deutsche Marken benutzen Shopify. Zum Beispiel Kloster Kitchen, das sind die mit den Ingwer-Shots oder Sternglas, die machen diese schönen Armbanduhren. Weißt du, ich gucke ja für die Uhrzeit nicht aufs Handy, sondern mag dabei echte Zeiger auf dem Zifferblatt sehen.
Stimmt.
Oder Paper and Tea, die habe ich gerade übrigens online bestellt. Da habe ich den Teegeschmack, frisches Gras, Seetang und Tomate bestellt. Super.
Oh ja, das klingt interessant.
Ja, und diese Marken nutzen Shopify als Oberfläche, also als E-Commerce-Plattform. Und damit können Unternehmen und jede und jeder einen Online-Shop erstellen und betreiben. Und so können ganz leicht Produkte verkauft werden, auch dieser Seetang-Tee.
Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify. Darunter sind innovative Startups und Familienbetriebe mit langjähriger Tradition. Also ein guter, bunter Mix.
Genau. Und dadurch haben viele Marken auch echt eine Chance, entdeckt zu werden. Du kennst mich ja, ich stöbere gerne durchs Internet und suche vor allem leckere, nachhaltige Produkte. Und mit Shopify kannst du diese auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen. Sogar auf Social Media und Marktplätzen wie eBay, Facebook und Instagram. Und damit kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform. Inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und, das ist ganz toll, zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr.
Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln.
Mit Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich dann auf das Wichtigste fokussieren, dein Business.
Super. Und du hast bestimmt auch noch einen Gutschein dafür, oder?
Ja, Gutschein habe ich auch. Hier, pass auf. Testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level. Klickt shopify.de/bobcast und am besten klickt ihr direkt den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge.
Klasse. Und welche Tee-Geschmacksrichtung finde ich demnächst noch in deinem Schrank?
Ingwer, Kakaobohnen und Kurkuma im Mix habe ich auch gerade bestellt.
Sehr gut, wunderbar.
Alles möglich durch die perfekte Lösung für das Online-Business. Gemacht für Deutschland. Powered by Shopify.
Werbung Ende.
So, dann steigen wir doch am besten jetzt mal ein in diesen eigentlich ja sehr spektakulären Anfang bei der Modenshow in einer ehemaligen Fabrikhalle. Alan Manley, das ist ein ehemaliger Schulkollege der drei Fragezeichen, führt seine eigene Kollektion vor und die Models laufen da zu so einer Western-Show über den Laufsteg und dann passiert es.
Na, Kollegen? Ah, noch besser als in der Zentrale am Computer zu sitzen.
Ich bin auf die Modenshow. Alan hat wirklich Talent, seine Entwürfe gefallen mir.
Die Western-Show ist vom Feinsten. Mhm.
Seht mal den Hut. So einen kaufe ich Tante Mathilda.
Oh, Prost.
Jetzt setzen Sie die Nebelmaschine in Gang. Mensch, die Models kommen zum Finale, die Showtreppe runter.
Wie stolpern Sie nicht in diesem Dunst? Die hübsche Blonde da, ein Stretchkleid. Die trägt reichlich hohe Hackenschuhe. Müsste verdammt wehtun, wenn sie damit auf den Stufen anknickt.
Ja. Ah! Ah! Oh. Ach.
Ja, das ist nicht auszumachen, Zweiter. Ist ja alles hier im Nebel.
Jetzt sehe ich was. Sie liegt immer noch auf dem Boden.
Vielleicht hat sie sich den Knöchel verstaucht. Da hilft ihr denn niemand.
Einer der Fotografen klettert auf den Laufsteg. Jetzt beugt er sich über sie. Nee, Mensch, da muss was anderes passiert sein. Guck doch mal.
Geht denn keiner die Musik ab?
Da kommen Sanitäter.
Wir brauchen sofort einen Krankenwagen.
Also, los nach vorne, Kollegen.
Ja, los.
Das schauen wir uns genauer an. Lassen Sie uns durch.
So.
Aus dem Weg.
Der Nebel löst sich langsam auf. Seht mal, die Frau liegt immer noch auf dem Boden.
Oh. Seht doch. Der Laufsteg ist voller Blut.
Sie muss angeschossen worden sein.
Der Schuss kann nur vom anderen Ende der Halle gekommen sein. Los, wir sehen uns doppelt.
Ja, ein super Auftakt, oder? Geht hier
ja,
gut zur Sache.
Absolut. Auch gleich schon mit der Musik. Kennst du dieses Stück oder kennst du? Weißt du, wo das her ist ursprünglich?
Also ich habe nur mal geguckt. Das sind eigentlich ja zwei Stücke, ne? So zwei Country und Western. Einmal Django Theme Number One und einmal eins, das heißt Turkey in the Straw. Aber ich weiß nicht, wo das schon mal verwendet wurde.
Also das allererste, wo man auch wirklich die Schüsse hört, das ist aus dem Europa-Hörspiel Django, ein Sarg voll Rache.
Yes.
Von 1970.
Cool.
Und da ist es komponiert von Bert Brack, aber wir wissen ja auch, das ist eigentlich ein Sammelpseudonym von verschiedenen Musikern, die dahinter stecken. Mit Helmut Lange damals als Django und inszeniert hat das Hörspiel. Das ist eigentlich eine absolute Rarität.
Ja.
Findet man fast überhaupt nicht mehr auf Flohmärkten. Ich habe die Platte hier zu Hause. Regie hat damals Konrad Halver geführt. Ein tolles Ding. Also wirklich so ein richtiges Django-Hörspiel. Und da ist dieses Musikstück her.
Ach, das ist toll, weil ich finde die auch toll eingesetzt. Ich mag überhaupt diese ganze Inszenierung von dieser Modenschau. Da kommt so ein Tarantino-Feeling irgendwie
total
noch mit rein.
Absolut, ja.
Also
genau.
Das ist irgendwie echt schön. Und ein kleines interessantes Detail, das ist jetzt wirklich ein Nebenschauplatz, aber ich fand diese Formulierung, Alan Manley, ein ehemaliger Schulkollege, irgendwie interessant, weil diese Schulwelt ja ganz selten aktiv bei den Fragezeichen eigentlich vorkommt. Also wir haben natürlich Folgen, die so ein bisschen in der Schule spielen. Aber hier wird ja fast angedeutet, ein ehemaliger, also sind die da schon fertig oder ist Alan,
ja, das
ist da ein Buch mehr zu?
Ja, nein, also der soll 2 Jahre älter sein als die drei Fragezeichen.
Okay. Mhm.
Aber wie alt ist denn der? Also der ist jetzt schon Modedesigner. Also mittlerweile, okay, das ist jetzt seine erste Kollektion.
Das
aber
stimmt.
Also die drei Fragezeichen sind jetzt hier 16?
Mhm.
Dann ist der 18? Also das ist schon sehr verwegen. Aber gut.
Ja.
Alan Manley, eigentlich auch interessant, der Name für so einen Modedesigner. Manley, männlich, also irgendwie, na gut, okay.
Ja, das stimmt, ja. Und natürlich dann interessant, dass man da irgendwie nochmal ein bisschen sich Gedanken drüber machen könnte eigentlich, wie kommt der da rein, warum geht's da, was ist das für eine Kollektion? Aber dann kommt eben dieser Anschlag und die Fragezeichen müssen hier jetzt erstmal die Lage checken, fand ich auch ganz interessant. Bob kennt sich da ganz gut aus in diesem Raum, weil er, wie es heißt, bei Konzerten in dem Saal schon mal Licht gemacht hat.
Mhm, ja.
Und deswegen auch weiß, da gibt es diese Eisenkonstruktion, diese große Rampe. Ich nehme an, das ist dann auch so ein Lichtturm, also so eine, wo so eine Installation für
Scheinwerfer. Das ist die Beleuchterrampe, genau.
Genau, ja, richtig. Mhm. Und da klettern sie dann hoch und finden dann da oben eben dieses Brett.
Da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Das ist ganz spannend. Im Buch ist es so, dass Justus hier Höhenangst hat.
Ah ja, okay, das ist also nur das kurz im kurz Hörspiel.
Im Hörspiel nur ganz kurz angeteasert. Im Buch wird es viel mehr zum Thema gemacht. Und ja, dann ist es natürlich auch schön, wie Justus mit dem Bindfaden den Fußabdruck vermisst. Das ist eigentlich toll, so wie früher. Man konnte eben immer noch was lernen und man konnte sich was abgucken bei den drei Fragezeichen.
Das stimmt.
Aber seltsam finde ich die Akustik da oben auf der Rampe. Mhm. Also, weißt du, wenn sie die Eisensprossen da wieder runtersteigen, dann hast du den Eindruck, das Publikum ist mindestens 500 Meter entfernt.
Ja, das stimmt.
Also
das ist richtig.
Unendlich weit unten. Und wenn sie dann unten sind, dann verspielt sich das wieder. Aber das stimmt von den Entfernungen nicht ganz.
Das stimmt. Das fand ich auch so nicht ganz klar durch den Sound. So, und dann gibt es unten ein Gespräch mit Alan. Dann hören wir ihn auch mal. Wollen wir mal kurz reinhören, wie Alan klingt?
Ja,
das ist hier Oliver Reinhardt.
Da seid ihr ja. Ich habe euch schon überall gesucht. Schrecklich, die ganze Sache. Ja. Sophie hat einen Schulterdurchschuss erlitten.
Was?
Ja, zum Glück schwebt sie nicht in Lebensgefahr. Aber das Attentat ist ja noch längst nicht alles.
Wovon sprichst du?
Während der Show hat jemand den Tresor von Sally Sampson ausgeraubt.
Sally Sampson?
Meine Chefin. Ah. Aber lasst uns woanders weiterreden.
Ja.
Leute, ich lade euch auf einen Drink in die Kantine ein.
Mhm. Gute Idee.
Alan Manley, Oliver Reinhardt, hier auf dem Deckblatt steht, das sollte ursprünglich Dominik Horwitz werden.
Ah, wow,
super. Der hatte keine Zeit und dann hat man Moritz Bleibtreu angefragt, der hat sich dann aber nie zurückgemeldet und so wurde es der tolle Oliver Reinhardt. Das ist ein Schauspieler, den mag ich wirklich total. Kennst du den? Den mag ich wirklich total.
Ja, also ich kenne seine Stimme, ich habe auch ein Bild vor Augen, aber ich weiß jetzt nicht so viel über ihn, ja.
Ja, der wurde bekannt als Tim, glaube ich, hieß er in dieser Nicola-Serie. Der hat sich aber mittlerweile wirklich zum absoluten Charakterdarsteller entwickelt, schon mit vielen großen Fernsehregisseuren zusammengearbeitet, also jetzt Dominik Graf und Kai Wessel. Mhm. Kennst du diesen Rammstein-Film? Ich glaube, der ist von Kai Wessel. Da spielt er so einen Familienvater. Da kommen einem wirklich die Tränen. Unfassbar.
Okay.
Und dass der spielen kann, das merkst du natürlich hier auch 1997, genau, von der Zeit ist das Hörspiel. Der macht sich den Text zu eigen, der liest die Riemen, die er da hat, nicht einfach nur ab, sondern spielt es richtig schön aus, obwohl das eben auch alles immer nur Exposition ist. Ja, das sind ja eigentlich alles Infos, die man irgendwie unterbringen muss, damit man diese Hintergründe halbwegs versteht. Und das macht er sehr schön. Also Moritz Bleibtreu hätte das definitiv jetzt nicht besser gemacht, ganz im Gegenteil. Leider war Oliver Reinhardt wirklich nur dieses eine Mal bei Heike Diene im Studio, also an diesem einen Tag, denn er hat, glaube ich, noch, das war ganz interessant, konnte ich sehen, zwei Sätze im Dreckigen Deal übernommen. Das ist eine Folge, die, glaube ich, zwei Folgen später erscheint. Da ist er dann Polizist am Telefon. Also da hatte man schon die Manuskripte hier an diesem Tag für den Dreckigen Deal in der Hand und dann irgend noch so eine Rolle bei TKKG und das war's dann.
Schade, ne? Weil ich finde ihn nämlich auch gut. Er ist ein bisschen so ein roter Faden durch die Folge. Also ich freue mich immer, wenn er kommt und da ist so eine Persönlichkeit drin, obwohl er viel Exposition hat, wie du sagst.
Ja, und jetzt stell dir das mal vor, das hätte jetzt jemand spielen müssen, der sich mit dem Text nicht richtig wohlfühlt. Dann wäre das furchtbar gewesen. Er hätte unglaublich durchgehangen. Ach so, kennst du Derek, diese Serie mit Ricky Gervais?
Ja,
da
super.
Ist Oliver Reinhardt die deutsche Stimme von Ricky Gervais.
Ach, interessant.
Da merkst du auch, sehr guter Synchronsprecher, Oliver
spannend.
Reinhardt.
Was ich von der Story jetzt hier ein bisschen schade finde, muss ich sagen, ist, dass eigentlich in einer gewissen Weise sofort ein bisschen die Dramatik aus der Geschichte genommen wird mit diesem ja doch etwas albernen Diebstahl. Also diese Kollektionsentwürfe wurden geklaut von einer Modedesignerin. Okay, gut, man merkt also sofort, wir werden nicht weiter jetzt erstmal großartig diesen Anschlag verhandeln, sondern wir werden woanders hingehen und es geht
ja,
um diese
und
Verwirrung.
Wir wissen auch, der Diebstahl wird jetzt nicht von irgendeinem Bergmonster begangen worden sein. Also wir wissen schon, wo wir uns da befinden.
Das stimmt, total. Interessant.
Das einzig Spektakuläre oder was schon ein bisschen für mehr Spannung sorgt, ist dann die Tatsache, dass Bob bemerkt, dass dieses Brett mit dem Fußabdruck dann plötzlich wieder verschwunden ist.
Ja.
Und dann kommt da so eine Stelle, da müssen wir auch gleich nochmal reinhören. Da weiß ich auch noch, als ich das gelesen habe, habe ich dann kurz geschluckt, aber okay, ich habe es dann einfach gesagt.
Ich weiß, was du meinst und hier kommt es.
Heilige Kontaktlinse.
Na, das gibt's doch nicht.
Was ist denn nun schon wieder? Sieh doch mal zur Rampe hoch. Ja, da. Das Brett mit dem Fußabdruck. Es ist weg. Fujikato, nicht mehr zu sehen.
Ja, das ist toll. Ja. Auch wo ich mich immer freue, Fujikato. Fujikato habe ich auch seit Jahrzehnten nicht
mehr gehört. Es fehlt jetzt
einfach
nur noch mächtig, gewaltig, Justus.
Und Heidewitzka.
Ja, und Sportsfreund und tu nicht gut. Das ist eben die Seniorensprache.
Heilige Kontaktlinse habe ich ja noch nie
es
gehört.
Es steht so im Buch. Ja, genau. Aber von solchen Ausdrücken wimmelt es ja im Buch auch, leider. Da trägt Bob später dann dieses Netzleibchen, das steht wirklich im Buch. Und Justus ist der Primus. Es ist schon wirklich hart an der Grenze.
Spannend, genau. Ja. Und auch in der Folgeszene, wo Matthias Fuchs als Erzähler einleitet, dass die drei Fragezeichen sich jetzt in die Zentrale begeben, da spricht er vom alten Campingwagen. Das ist ja auch nicht so oft. Man sagt doch immer irgendwie Wohnwagen oder habe ich das irgendwie falsch abgespeichert?
Wohnwagen oder Campingwagen. Okay.
Naja,
sie wollte jetzt mal ein bisschen moderner sein mit Campingwagen.
Ja, genau, dann der Campingwagen. Und da ja diskutieren die Fragezeichen, was machen sie denn jetzt? Also sie wollen mit Inspektor Kotter auf jeden Fall mal Kontakt aufnehmen, denn der hat ja auch schon angefangen zu ermitteln. Und sie wollen vor allem mal mit Sally Sampson sprechen, also die Schwester des Models, was auf dem Laufsteg angeschossen wurde. Und jetzt kommt es natürlich, wie machen sie das? Sie wenden ihren wundervollen Trick an, indem sie als Schülerzeitungsreporter ein Interview mit ihr ausmachen. Und das ist sehr schön gespielt von Jens, wie er das so vorperformt, wo er sagt, entschuldigen Sie, gnädige Frau, wir kommen von einer Schülerzeitung. Ja, und dann treffen sie dann am nächsten Tag bei dem nächsten Mode-Event. Das ist so eine seltsame, der Auftakt zu den Designer-Kreuzzügen, dem alljährlichen Modeereignis von Los Angeles. Da war ich auch so kurz verwirrt. Designer-Kreuzzüge, okay, gut.
Nee, und er sagt dann auch noch Designer. Er spricht es so ganz seltsam aus.
Ja.
Also nicht Designer, was sagt er? Also er hat Schwierigkeiten mit dem Wort Designer.
Ja, das
Matthias
stimmt.
Fuchs, ja, also so leichte Schwierigkeiten, ja, okay.
Auf jeden Fall, da treffen Sie dann Sally Sampson zum Interview und hier kommt sie.
Das sind Justus, Peter und Bob, meine Freunde. Sie wollen eine Reportage über mich machen.
Hallo.
Guten Tag, sehr erfreut.
Hallo. Viel Zeit habe ich aber nicht. Was wollt ihr wissen?
Halten Sie Ellen für talentiert?
Oh ja. Er hat die seltene Fähigkeit, mit wenigen Strichen Entwürfe aufs Papier zu bringen, die dann noch wirklich nachzuschneidern sind. Seine Mode ist innovativ, aber trotzdem für jeden tragbar und...
Würden Sie denn...
Ich bin noch nicht fertig. Karriere machen und viel Geld kassieren, das wollen alle. Doch das Einzige, was zählt, ist Leistung. Alan ist bereit, seine ganze Kraft in seine Arbeit zu stecken. Das gefällt mir. Er hat das Potenzial, ein ganz Großer in dieser Branche zu werden.
Da gibt's dann auch gleich schon zu Beginn so ein kleines Missverständnis. Ellen sagt, sie wollen eine Reportage über mich machen und Sally antwortet, ja, viel Zeit habe ich aber nicht. Ja. Das finde ich zum Beispiel sehr schön.
Aber das ist super. Jemand, der so von sich selbst überzeugt ist, dass es immer nur um ihn gehen kann. Weißt du, so ist es.
Ja, aber manche Leute sind ja der Meinung, das ist falsch und das hätte jemand anderes sagen müssen. Aber es ist so, es steht auch wirklich so im Buch. Sie nimmt das gleich ganz persönlich, dass es eigentlich nur um sie gehen kann.
Genau. Obwohl sie ja da Ellen sehr lobt. Er hat das Potenzial, ein ganz Großer in dieser Branche zu werden. Da müsste man nochmal genau hinhören. Für meine Begriffe sagt sie da Branche und nicht
sie
Branche.
Sie sagt Branche, ja. Französisch. Sie ist ja nun auch, darf man nicht vergessen, Cornelia Meinhardt, die Stimme
Von Isabel Adjani zum Beispiel.
Ja, super. Also Cornelia Meinert, müssen wir mal kurz drüber reden. Ja. Tolle Stimme, tolle Sprecherin, Schauspielerin. Wir haben sie ja live dabei gehabt bei unserer Wecker-Tour 2009, ja, 2010. Das war mein
fantastisch. Ja,
das war super. Und da fand ich, muss man sie wirklich mal loben. Da war sie sehr sportlich, weil das passiert ja manchmal. Und das passierte leider auch in der Entwicklung des Skriptes damals. Sie war ja für mehrere Rollen besetzt. Sie hat beim Wecker dann aber letztendlich eigentlich nur noch Julie Taylor gespielt, weil das Skript so eingekürzt wurde und ihre ganzen anderen Rollen fielen dann weg und sie hatte im Prinzip nur noch diese eine Szene in dieser etwas dubiosen Variante, wo wir, das würde ich heute auch irgendwie nicht mehr so machen, das muss ich ja ehrlich mal sagen, da gab es dann diese Yoga-Szene mit diesem Fruchtbarkeitsbalken und
oh Gott.
Hatte sie dann quasi so eine Szene, wo sie dann alles geben konnte und musste und ich finde, das hat sie mit sehr viel Würde und
Richtig beschwert, aber das war, ich wäre auch schon enttäuscht gewesen, dass das wirklich so wenig dann zum Schluss war für so eine tolle Schauspielerin und so eine große Sprecherin natürlich auch. Mit der habe ich ja schon ganz früh vorm Mikrofon gestanden. Also bei Kimba war sie auch schon dabei.
Ja.
Vor den drei Fragezeichen irgendwann Mitte der 70er und bei Sindbad, ich war ja auch mal Sindbad, obwohl man hat es nie gehört.
Wir wissen es.
Da war sie auch dabei.
Es war ein Trauma.
Das große Sindbad-Trauma bei mir. Und die hat ganz früh schon Theater gespielt und wurde dann irgendwann von Otto Carunze entdeckt für Straw Dogs. Das war dieser Peckinpah-Film.
Ja, super. Krass. Brutaler 70s
Film, der Film, ganz lange auf dem Index stand, glaube ich. Ja, und dann wurde sie Mitte der 70er eigentlich wirklich eine sehr vielbeschäftigte Synchronsprecherin und hat dann eben wirklich viele bekannte Schauspielerinnen in legendären Filmen synchronisiert, habe ich ja schon gesagt. Isabel Adjani in Das Auge. Toller Film mit Michel Serrault. Und Der Mieter, da ist sie auch Adjani von
eine
Polanski.
Lieblings-Polanski-Film.
Ganz toll. Ja. Ja, und dann war sie Sally Field in Forrest Gump. Dann war sie Jamie Lee Curtis in dieser, ich glaube, in der allerersten Knives Out-Verfilmung. Maya Farrow, Kim Basinger, Holly Hunter hat sie oft gesprochen. In Copykill übrigens, da habe ich auch mit ihr zusammen vor dem Mikrofon gestanden. Eine ganz tolle, wunderbare Kollegin. Und hier als Sally Sampson perfekt besetzt. Sehr, sehr schön.
Ja. Macht sie super, weil sie da ja auch wieder so einen doppelten Boden mitspielen muss. Wir wissen ja noch nicht genau, wohin geht die Reise da. Wir erfahren, es gibt da so einen Zwist zwischen diesen Schwestern. Ist sie da eifersüchtig? Was ist ihre Motivation? Sie erwähnt ja dann hier in dieser Szene auch noch diese scheußliche Bademode, die gerade präsentiert wird, die ist von Michele Trentini. Das ist also so ein anderer Modedesigner, ohne Talent und Geschmack, wie sie sagt. Und das ist so Sallys größter Konkurrent, wo dann so auf der Plot-Ebene also aufgemacht wird. Aha, da geht es um so ein Konkurrenzverhältnis auch zwischen diesen Designern. Und Sally scheint da irgendwie im Zentrum zu stehen.
Genau, und im weiteren Verlauf des Gesprächs mit Sally Sampson wollen die drei Fragezeichen ihr dann ein bisschen auf den Zahn fühlen und am Ende wird's ihr dann aber zu bunt und Sally Sampson schmeißt sie schließlich raus. Justus schickt ihr dann noch so einen kleinen Seitenhieb hinterher. Ja. Schicke Stiefel haben sie da mit interessanten Absätzen, haben ja auf diesem Brett diese Western-Stiefelabsätze entdecken können. Ja, und dann erfahren sie von Inspektor Cotta aber, dass sie ein hieb- und stichfestes Alibi hat und darum dann als Attentäterin nicht in Frage kommt. Kann also ihre Schwester, Halbschwester wird ja auch gesagt, Sophie mit F, nicht angeschossen haben. Aber plötzlich klingelt dann das Telefon bei Inspektor Cotta, wie gesagt wird.
Ja.
Und dann wird es ja richtig rätselhaft.
Moment bitte.
Ja, Inspektor Cotta? Wer ist da bitte? Warten Sie. Aufgelegt. Ein merkwürdiger Anruf, Jungs. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Total abgedreht. Kommt euch die Stimme vielleicht bekannt vor?
Ja, ich türte an die Klopf. Kanntest du das aus der Kindheit so? Man hat ja immer mal so Quatsch, Rätselsprachen, Sachen gemacht, aber das hatte ich noch nie gehört, dass man da also Verb und Substantiv vertauscht, um ein unfassbar undechiffrierbares Rätsel zu präsentieren.
Ja, ich türte an die Bums und zählte mir den Brach.
Ja, also echt? Das kanntest du das? Ich kannte das ja überhaupt nicht.
Ja, das ist als Rätsel eigentlich so ganz süß, aber irgendwie, ja, ganz ehrlich, hat man das Gefühl, das ist jetzt hier irgendwie so eine Persiflage auf Jugendkrimis.
Ja.
Und Holger Malich sagt das dann auch laut Skript. Der sagt es wirklich, der Satz ist dann rausgeschnitten oder rausgestrichen worden. Ich komme mir vor wie in einem Jugendkrimi. Mhm. Und ja, stimmt. Also im Skript steht auch, dass Alan, also Oliver Reinhardt, sollte das staccatohaft sprechen. Mhm. Natürlich staccatohaft, damit man die Stimme nicht so erkennt. Das finde ich aber eigentlich ganz gut, weil ich habe die Stimme nicht sofort erkannt.
Ich auch nicht tatsächlich, ja.
Und das machte er wirklich gut. Mhm. Aber gut, Cotta steht also bis zum Ende der Story total auf dem Schlauch und versucht rauszufinden, was denn dieser ganze Quatsch bedeuten soll. Und an dem Namen Michele Trentini knabbert er ja wirklich noch bis zum Abschlusslacher.
Das stimmt, der liegt das ist so nicht doof. Ganz so geschmeidig auf der Zunge. Aber natürlich ganz interessant eigentlich, muss ich jetzt auch ehrlich mal zugeben, weil man natürlich spekuliert, was geht denn mit Alan ab? Was ist denn dessen Motiv jetzt bitte hier, da so verschlüsselt sich zu melden? Und was will der vielleicht auch von Sally irgendwie? Darum geht's ja dann im Folgegespräch. Und da gab's einen ganz schönen kleinen Rückbezug, denn sie überlegen dann, wie machen das? Wir müssen jetzt eigentlich so schnell wie möglich mal mit Sophie, also Sallys Schwester, im Krankenhaus reden. Das will Peter übernehmen, wie damals bei der Seiltänzerin Mary Di Domenico, wie Bob dann sagt. Und das ist natürlich eine Anspielung auf Tatort Zirkus. Das war der erste
Heidrun
Fall.
Von Gössel.
Richtig, ja, genau, von B.J.W. Richtig, genau. Und da wird so ein bisschen Peter so dargestellt. Also ja, die hübschen, schönen Frauen, die Anschlägen zum Opfer gefallen wurden.
Richtig.
Die versorgt er. War so eine nette kleine Finte da drin.
Ja. Im Krankenhaus, wunderbares Stichwort, aber leider ist dann Sophie, da sagen wir ja auch, das
verschiedene Varianten werden angeboten,
genau, ausgesprochen, die ist nicht mehr da, denn ein gewisser, und jetzt wird's interessant, Dr. Harris hat sie in eine Privatklinik verlegt und ab da hast du dann wirklich als Hörer den Eindruck, dass du jetzt wirklich überhaupt nicht mehr hinterherkommst und du hast auch gar keine Lust mehr auf die Geschichte, weil Bob uns jetzt auch noch was über Aktien erzählt und über Börsenspekulationen. Sperrminoritäten. Und interessanterweise ja genau in dem Moment, in dem Peter, das ist ja wirklich auch irre, den Fall eigentlich schon gelöst hat.
Ja,
es hört ihm aber leider einfach keiner zu. Er vermutet nämlich, dass Sally hinter dieser ganzen Sache steckt. Und hier können wir nochmal ganz kurz reinhören, wie er darauf kommt.
Ja.
Könnten diese Spannungen nicht ein Motiv für den Anschlag sein? Ellen hat doch erwähnt, dass Sally oft eifersüchtig auf ihre Schwester sei.
Ja.
Vielleicht sind beide in ein Eifersuchtsdrama.
Peter, hast du viele Liebesromane gelesen?
Nein, im Ernst.
Benutzt deinen Verstand weiter. Von Inspektor Cotta wissen wir doch, dass Sally ein Alibi hat.
Ja, aber vielleicht hat sie schießen lassen.
Aber Eifersucht, selbst krankhafte Eifersucht, reicht das als Motiv für einen Mordanschlag auf die eigene Schwester?
Ja, wer weiß.
Jungs, diese Spekulationen bringen überhaupt nichts. Was wir brauchen, sind Fakten.
Ja, das stimmt eigentlich. Also dieses Eifersuchtsmotiv zwischen den Schwestern hat Peter hier quasi schon mal angeführt. Und das ist ja dann tatsächlich eigentlich auch die Auflösung. Man kann es ja nicht anders sagen. So, und jetzt hat Justus eine fabelhafte Idee. Und die kommt jetzt. Und jetzt müssen wir uns mal an den Händen fassen und tief in die Augen gucken, Andreas. Denn jetzt kommt diese Szene, die für mich tatsächlich wirklich der Showstopper ist. Also, sie gehen zu einem Casting im Büro von Homer Washington, also dem Manager von Sally Sampson, weil es dort ein Nachwuchsmodel-Casting gibt.
Genau, und da hat Justus nämlich ein Plakat gesehen.
Ja.
Das ist auch so unmotiviert, zumal diese ganze Szene auch zu überhaupt nichts führt. Die ist völlig überflüssig. Also man dachte, okay, wir wollen jetzt ein bisschen Rocky Beach Next Top Model einführen, Und im Buch ist es dann, und das ist der Hammer, ist es dann wirklich so, dass sich alle drei, Also Justus, Peter und Bob zu Hause schick machen. Und da wird nämlich auch dieses besagte Netzleibchen von Bob erwähnt. Und wir erfahren, dass Justus sich dann extra die Jeans zerreißt und zerfetzt und sich ein Bandana auf den Kopf bindet. Aber das wird dann nur gesagt, ein Tuch, also wie so ein Handtuch. Und eine Sonnenbrille trägt, was ihm laut Buch, jetzt kommt ein Zitat, ein besonders pfiffiges Aussehen gab. Also, und wenn man denkt,
wie man das damals in den jetzt nicht 90ern werden, gemacht hat,
geht's jetzt wirklich richtig los in dem Moment, wo die Musik angestellt wird.
Und ab geht's.
Los, Peter. Los.
Nein, nicht so verkrampft. Immer schön locker bleiben. Ja. Und jetzt umdrehen. Ohne Stocken, bitte. In einem Zug. Gehen, umdrehen, weitergehen. Weitergehen.
Ja, ja doch.
Sorry. Du hast zwar eine tolle Figur, bist bestimmt ein guter Sportler. Aber für den Laufsteg leider nicht geeignet. Okay, der Nächste.
Los, Bob.
Danke, das genügt. Der Nächste.
Viel Spaß, Just. Ja, jetzt bist du.
Und los. Ja. Sehr gut. Und jetzt eine Drehung, bitte. Ausgezeichnet. Und locker wieder zurück. Dein Po. Oh, bitte mehr Ausdruck.
Was? Wie?
Bei der Drehung die Po-Muskeln anziehen.
Ja, gern. Na, sowas.
Okay, das gefällt mir. Brenda, Musik bitte aus.
Und stopp.
Andreas, was ist mit meinen drei Fragezeichen passiert? Gespensterschloss, Zauberspiegel, was ist hier los?
Weißt du, den Ausdruck auf dem Gesicht der Eltern stelle ich mir jetzt gerade vor, du hast deinem Kind gerade die neueste Drei-Fragezeichen-Folge zum 10. Geburtstag geschenkt.
Genau.
Und eine halbe Stunde später hörst du dann dieses Gestöhne aus dem Kinderzimmer.
Genau.
Ey, wirklich der Hammer.
Das
Catwalk
ist echt.
Porn.
Genau. So heißt der Track. Also
richtig.
Den Namen hat er bekommen und er ist von Jan Friedrich Konrad. Und er ist wirklich ein bisschen ein Showstopper.
Ja, aber von vielen Fans ist das natürlich das absolute Highlight
das
der Folge.
Natürlich wird dann sofort ein Kult, es ist ja auch klar. Aber wir haben gesagt, wir müssen da wirklich ein bisschen nachfragen. Wir können Jan Friedrich nicht hier entkommen lassen und haben uns mal gemeldet bei ihm und haben gefragt, wie kam es denn eigentlich dazu? Und hier kommt er.
Ja, lieber Kai, lieber Andreas, sollte das nun mein Jürgen Drews Schmuddelmoment gewesen sein? Mea culpa. Also, es war die Zeit der Sampler. Andreas Beuermann, Onkel Titus, hatte sich gerade ein Synth-Klavier gekauft, Marke Ich bin fünf Eigenheime, und der Wirrverfall dieser Instrumente war spektakulär. In dem Moment, wo man sowas kaufen konnte für 14.000 Mark, habe ich zugeschlagen. Roland S770, der tollste Sampler der damaligen Zeit. Damals gab es so ganz viele Sample-CDs, überall auch so als Beilage bei Zeitschriften und so für Musiker. Und da probiert man natürlich aus, kann man tatsächlich diese erotisch angehauchten Frauenstimmen da einfach so hin und her samplen und rumtransponieren, wie wenn man Stock Aitken Waterman wäre. Also Popmusik, Vokalsamples rumschludern. Ja, und das habe ich gemacht und unter ferner liefen gegeben. Der Name des Titels ist nicht von mir, das wird von den Hörspielforschern immer so vergeben. Aber ja, ich habe das Ding verbrochen.
Ja, vielen Dank, Jan Friedrich. Roland S770, wer kennt ihn nicht? Ich kann mich aber noch tatsächlich an diese Sample-CDs erinnern, die bei diesen Zeitschriften dabei lagen. Das war mal so ein Ding, da konntest du dann immer deine Synthesizer aufladen mit diesen crazy
Hattest
Sounds.
Hattest du auch einen? Hattest du einen Synthesizer?
Ja, ich hatte so einen kleinen, aber ich habe ja damals mit meinem Jugendkumpel Sven, mit dem ich dann auch die Fanbande gemacht habe, Sven war immer so der Techniker und ein bisschen der Mucker, der hatte alle möglichen Synthesizer und der hatte da auch so Kram, da weiß ich immer, haben wir immer so Samples durchgehört. Und interessant ja auch für die Jüngeren nochmal, Stock Aitken Waterman, das waren natürlich Produzentenlegenden in den 80ern. Kylie Minogue, Rick Astley, die waren für diesen Sound verantwortlich, diesen typischen Synthi-Sound, den man ja heute auch nicht mehr hatte, aber ein bisschen so ein Revival wieder auch kriegt manchmal, ne? Das ist ja auch so ein Sound der 80er irgendwie. Ja, aber finde ich sehr sympathisch von Jan Friedrich, dass er da mit einer gewissen Selbstironie diesem Track gegenübersteht. Ja, aber es ist eine Wahnsinnsszene. Es ist irgendwie irre und wir gehen jetzt mal weiter. Wir haben dieses Casting
überlebt. Aber was ich auch, du sagst ja gerade, irre ist ja auch dieses debile Kichern von Peter, bevor diese Brenner die Musik ausmacht. Und man merkt, dass Bob nach genau 5 Sekunden ausgewechselt wird, weil das war, glaube ich, überhaupt nichts, wie er das performt hat.
Nee, genau richtig, das ging gar nicht. Und weißt du, was abgefahren ist? In meinem Kopfkino in dieser Szene sehe ich tatsächlich euch. Ich sehe dich und Olli und Jens da lang stolzieren. Und bei dir habe ich ein bisschen dieses Bild, wie wenn du tanzt in eine Klasse für sich. Weißt du, wenn
genau.
Mit Crop Top.
Ja, gut, aber da habe ich ja noch gut getanzt. Nee, jetzt würde das, glaube ich, ganz anders aussehen. Ein Storch im Salat. Nee, aber.
Oh mein nein, Gott.
Okay, das machen wir mal live.
Das machen wir bei der nächsten Tour, genau. Andreas. Da machen wir, spielen wir diesen Song ein und dann walkst du den Catwalk. Ja,
genau. Okay.
Ja, also, wie geht's denn hier weiter?
Wie geht's weiter? Na, Justus hat natürlich den Job bekommen. Wir reden uns dann ja auch wirklich wahnsinnig darüber auf, wie kann denn das sein? Aber plötzlich entdecken die drei Fragezeichen vor dem Fabriktor, wo das Ganze ja stattfindet, Alan Manley.
Ja.
Der mit Dr. Harris redet, was wir aber zu der Zeit noch gar nicht wissen. Und dann wird's ja dramatisch. Justus will dann Ellen hinterher und dann sagt er, den schnapp ich mir.
Mhm.
Sagt eben genau diesmal Justus und nicht Peter. Und dann bekommt Justus eine Ohrfeige verpasst, obwohl im Skript eigentlich steht, dass Ellen die Ohrfeige bekommt. Ich weiß auch nicht warum.
Okay.
Und mit dem Taxi verfolgen sie dann Ellens blauen Lieferwagen. Das ist auch so eine interessante Geschichte. Der Taxifahrer taucht dann zweimal auf. Bis nach Santa Monica zu dem Apartment von Michele Trentini, dem Modedesigner und diesem stärksten Konkurrenten von Sally Sampson. Ja, der ist dann aber leider nicht da, beziehungsweise keiner macht die Tür auf. Also gehen sie dann wieder, dann geht so ein bisschen die Luft raus. Peter wirft dann aber zum Glück noch einen Blick schnell in Ellens Lieferwagen, in diesem blauen Lieferwagen, wo nämlich der Zettel liegt, den Ellen vorhin von Dr. Harris bekommen hat. Und so erhalten die drei Fragezeichen dann einen Hinweis darauf, wo sich Sophie Sampson wahrscheinlich befindet, nämlich auf San Miguel Island. Aber vorher haben sie dann unbedingt noch ein Hühnchen mit Alan Manley zu rupfen.
Alan Manley entdeckte die drei Fragezeichen am nächsten Morgen früher als sie ihn. Er stürmte in dem Moment los, als sie die Veranstaltungshalle der Old Hall betraten.
Da ist Alan! Schnell! Hier läuft der Beleuchter an!
Bleib stehen, Alan! Alan! Hinter die Rampe hoch! Hinterher!
Alan, sei doch vernünftig!
Zurück, oder ich springe! Schnappt ihn euch! Lass mich los! Ihr habt doch keine Ahnung!
Genau deshalb wollen wir ja mit dir reden. Glaubst du nicht, das wäre besser, als immer vor uns wegzulaufen?
Was für eine Geschichte bist du da reingezogen worden?
Ich kann euch nicht antworten. Ich kann nicht.
Du wolltest doch, dass wir dir helfen.
Steckst du mit drin in dieser Entführungssache?
Tja, Okay, das ist wirklich spannend, finde ich, ja. Gut inszeniert und auch gut gemacht. Aber natürlich auch die große Frage, warum droht Alan jetzt von der Rampe zu springen? Was soll das?
Seltsam, ja.
Warum kann er jetzt angeblich nicht reden? Das wird ja eigentlich wirklich nur behauptet, damit es ein bisschen spannend wird. Okay, gut, im Laufe dieser ganzen Entwicklung und alles, was jetzt noch folgt, erfahren wir eigentlich Folgendes, nämlich, dass es zwei Konzerne gibt, also den von Sally und den von diesem Michele Trentini. Und die sollen fusionieren, aber Sophie mit F, die Halbschwester von Sally, die auch Anteile an einer dieser Firmen hatte, die war dann dagegen. Und deshalb hat Sally jetzt versucht, ihre Schwester durch Homer Washington unter Druck zu setzen. Durch so einen Betäubungsschuss von diesem Homer Washington sollte Sophie für eine Weile außer Gefecht gesetzt werden, aber irgendjemand hat dann die Munition vertauscht und jetzt hat sich Sophie auf dieser Insel versteckt, um in Sicherheit zu sein, und auf dieser Insel landen wir jetzt im Showdown zusammen mit dem Oberfiesling Homer Simpson, also Washington, Homer Washington. Man kommt total durcheinander mit den Namen. Homer Washington, ja, Sally Homer Simpson. Ja. Ja, pass auf. Sally Simpson, Field. Sophie Simpson, das sagt nämlich Olli dann auch noch, der verspricht sich auch, der sagt Sophie Simpson und Dr. Harrison Ford, Hansi Jochmann, Alice im Wunderland. Ey, da sind so viele Personen involviert, dass du echt wirklich überhaupt nicht mehr weißt, wer jetzt irgendwie mit wem zusammenhängt. Aber ja, es ist auf jeden Fall spannend.
Es ist so, und jetzt hören wir da mal rein in diesen Showdown und hören jetzt auch hier Dr. Harrison Ford alias Hansi Jochmann.
Hier, nimm ein Beruhigungsmittel.
Moment mal, Sie haben doch gestern Ellen den Zettel gegeben.
Dr. Harris, Sie sind Dr. Harris.
Stimmt, Junge. Ellen kann euch das sicher bestätigen. Zum Glück ließ ich mich breitschlagen, ihm Sophies Unterschlupf zu verraten. Ihr habt uns vermutlich das Leben gerettet.
Alles klar. Also, Hansi Jochmann hier Teil einer Liebesbeziehung mit Sally. Und dieses Motiv, was eine Eifersucht ist, was Peter im Prinzip nach der Hälfte der Folge schon vermutet hat, erweist sich hier als wahr. Denn Harry hat Sally gesagt, dass sie dann verlassen würde. Und Sally
Harry?
Hat
welcher Harry denn? Nee, man kommt total nicht.
Andreas, hilf mir.
Ja, das ist ganz furchtbar. Nein, Harry, pass auf. Die Munition wurde ausgetauscht, ja, von der Schwester, von Sally.
Richtig.
Und so. Sally war eifersüchtig, weil Sally Angst hatte, dass Sophie, ihre Halbschwester, mit Dr. Harris zusammenkommt, weil Sally nämlich eigentlich so mit Dr. Harris zusammen war. Und Dr. Harris ist aber eben eine Frau. Und das ist dann eben auch so ein bisschen schade, weil Michele Trentini und Ellen sind ja auch irgendwie noch ein Pärchen. Und diese beiden Coming-Outs, die sind okay, aber die kommen doch so wahnsinnig überraschend am Ende.
Das fand ich auch.
Da hätte man ja wirklich diese Beziehung noch ein bisschen intensivieren sollen oder ein bisschen.
Total, das fand ich ganz interessant, ne?
Ja.
Weil so verworren der Plot war, also diese beiden queeren Liebesgeschichten da, die waren eigentlich, fand ich, ganz interessant. Und man denkt dann wieder, ach, hier hätte man doch eigentlich gern so ein bisschen mehr erzählen können. Bei denen bleiben. Und stattdessen bleibt man aber wieder auf der Seite der Geschichte, die eigentlich so vor sich hin plätschert oder so verworren ist, dass man eigentlich gar nicht mehr durchblickt. Und dann kommt es eben so ganz zum Schluss nochmal. Ist das denn im Buch ähnlich? Kriegt man da ab und zu mal Einblicke in diese Beziehung oder kommen die auch so aus dem
Nein,
Buch
weil da
gezaubert?
Geht es ja gar nicht um diese Eifersucht. Im Buch ist es übrigens so, dass dieser Michele Trentini, der hat geschossen. Der hat aber gedacht, es wäre ein Platzpatron. Also, es ist im Buch, ich habe jetzt auch wirklich total den Faden schon wieder verloren, bin ja berühmt dafür mittlerweile, dass ich jetzt immer den Faden verliere. Ist ja auf der Bühne auch in Berlin passiert. Da hatte ich einen totalen Haschimitenfuss. War aber lustig. Im Buch ist es so, dass Michele und Ellen angedeutet ein Verhältnis haben, aber Dr. Harris gar nicht. Das wird überhaupt nicht großartig erzählt. Und André hat gesagt, okay, wir brauchen ein Motiv und deswegen ist dieses Eifersuchtsdrama zum Schluss entstanden. Aber es ist ja auch völlig kompliziert im Buch. Sophie Simon und Sally Sampson, die beiden sind Halbgeschwister und deswegen weißt du dann innerhalb der Geschichte plötzlich überhaupt nicht mehr, um wen geht's denn da eigentlich? Und es ist ein einziges Durcheinander.
Es ist Durcheinander und das ist dann einfach, wo man sagen kann, naja gut, geht auch auf die Kosten der Atmosphäre, weil da eben auch nicht so viel passiert. Man denkt so, ah geil, eine Insel, spannend, wir fahren mal auf eine Insel, vielleicht passiert da was Interessantes. Und dann sind sie aber auch nur in dieser Blockhütte Nummer 7 und treffen sich dann zum großen Showdown, der eben nur aus diesen Dialogfetzen besteht und Zusammenfassungen von Motivationen. Und okay, alles klar, also ein Eifersuchtsdrama liegt im Hintergrund, so ist dann dieser Fall gelöst. Es gibt einen crazy Abschlusslacher, völlig aus dem Blauen. Nochmal am Ende verzweifelt lachen alle in dieser Hütte sich kaputt. Ja, aber
Dr. Harris hat dann irgendwie alles so ein bisschen noch erklärt. Obwohl ich mich frage, sag mal, hat die sich aus Versehen Ketamin gespritzt? Die klingt ja wirklich sehr müde. Dr. Harris, oder?
Ja, Dr. Harris kommt an die guten Sachen ran. Die hat sie dann gleich mal mitgebracht, weil auch die war so gestresst.
Auf der Insel. Ja, klar.
Da braucht man irgendwie was, ja, das stimmt. Aber das ist ja ein bisschen, vielleicht war Hansi Jochmann hier auch wieder geixt. Das haben wir ja schon öfter besprochen, dass sie so ein bisschen die undankbare Aufgabe hat, dann noch so nachträglich reingeixt zu werden. Und dann kannst du es auch natürlich nicht so genau abnehmen. Ich weiß es nicht, ob das so hier war.
Ja. Nein, vielleicht war es ja auch genau
an dieser Stelle.
Bringt ein bisschen Ruhe rein.
Das stimmt, das braucht man vielleicht am Ende. Ja, mein Gott, das waren die Schüsse in den Ofen und weiter.
Also Kai, jetzt ist aber genug.
Nein,
also Schüsse in den Ofen.
Naja, ich habe noch einen vierten Titel damit im Angebot, aber weiter geht's jetzt in der nächsten Folge mit der verschwundenen Seglerin. Und da habe ich gesehen, da sind sehr interessante Sprecher dabei, unter anderem Christian Redl und Wilhelm Wieben. Ah, das ist ja schon mal interessant.
Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern.
Kannst dich erinnern? Sehr gut, da freue ich mich drauf. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Folge auch gar nicht so schlecht. Also, wir finden es gemeinsam heraus im nächsten Bobcast. Wir freuen uns schon drauf. Macht es gut. Tschüss, bis dann.
Ciao. Das ist der Podcast mit Cashin und Andreas Frisch. Das ist der Podcast mit Cashin.